Jetzt ist es auch in Baden-Württemberg soweit. Das neue Schuljahr hat angefangen. Und damit startet auch ein neues Schulfach in weiterführenden Schulen. Medienbildung und Informatik heißt es. Zum einen sollen Schülerinnen und Schüler lernen, Inhalte im Internet, vor allem in sozialen Medien, besser einzuordnen und so zum Beispiel auch Fake News zu erkennen. Zum anderen sollen sie aber auch die Technik dahinter verstehen. Vor allem Letzteres ist für die Zeit nach der Schule wichtig. Für einen Arbeitsmarkt, der immer digitaler wird. Aber nicht alle freuen sich über das neue Unterrichtsfach. Und genau darauf wollen wir heute ein bisschen genauer schauen. Und damit hallo zum Arbeitsplatz-Podcast.
SWR 1 Arbeitsplatz.
Mit Jenny Bayen. Erste Stunde Mathe, zweite Stunde Erdkunde, dritte Stunde Medienbildung und Informatik. So oder so ähnlich könnte gerade in Baden-Württemberg der Stundenplan aussehen. Denn an den weiterführenden Schulen gibt es seit diesem Schuljahr ein neues Fach. Aber wie funktioniert das im Schulalltag? Sind die Lehrkräfte darauf vorbereitet? Und was sagen die Schüler selbst dazu? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich das Ganze an einem Gymnasium in Fellbach nördlich von Stuttgart angeschaut.
Guten Morgen, liebe 6a. Ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen zu eurem neuen Fach Medienbildung. Ich habe euch zum Einstieg erst
im Computerraum des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Fellbach bei Stuttgart sitzen gut 20 Schulkinder gespannt vor den Bildschirmen. Die 11- und 12-Jährigen bekommen erste Infos im neuen Pflichtfach Medienbildung und Informatik.
Also ich finde dieses Fach richtig toll. Da kann man auch lernen, zum Beispiel, dass man erfährt, wie ein Fake-Shop aussieht. Das ist irgendwie auch richtig wichtig, weil es gibt auch ganz viel Mobbing in den Medien. So.
Das ist wichtig, weil wenn man ein Bankkonto hat auf dem Handy, dann können die den ausrauben. Und wenn da viel Geld drin ist, dann ist das ein Problem.
Ich finde, das ist schon ein wichtiges Fach, damit man weiß, was man machen muss, wenn man zum Beispiel gehackt wurde oder so.
Die Kinder sind Feuer und Flamme für das neue Fach, denn es geht um Dinge, mit denen sie tagtäglich oft stundenlang zu tun haben. Handy, Tablet, soziale Medien. Lehrerin Katja Boos.
Das Neue ist, dass wir den Schülern den Umgang mit den Medien, die sie alle im täglichen Leben umgeben, schulen, dass sie nicht einfach nur vor ihren Smartphones sitzen und den Gefahren ausgesetzt sind, sondern dass sie lernen einen sinnvollen Umgang mit den Medien.
Bisher war der Medien- und Informatikunterricht eher ein Flickenteppich, der ganz unterschiedlich angeboten wurde. Zum ersten Mal ist das neue Fach in Baden-Württemberg jetzt in allen weiterführenden Schulen verbindlich. Aber obwohl es seit Jahren gefordert und angekündigt wird, fehlen verbindliche Lehrpläne. So müssen die Lehrkräfte oft improvisieren. Außerdem gibt es zu wenig Fachlehrer, kritisiert Michael Hirn, der stellvertretende Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW.
Problematisch an der Einführung ist, dass zum einen wurde der Trend zu diesem Fach zu spät erkannt. Es wurden zu wenig Ausbildungskapazitäten in diesen Fächern an den Universitäten und pädagogischen Hochschulen geschaffen. Zum anderen gar nicht so viele interessierte junge Lehrkräfte, die dieses Fach studieren möchten. Und es ist zweifellos eine Aufgabe jetzt auch für das Kultusministerium, die vielen Lehrkräfte, die dieses Fach jetzt unterrichten sollen, im Nachgang berufsbegleitend zu qualifizieren.
Nicht einmal 800 Informatiklehrkräfte gibt es im Land. Das entspricht weniger als 1%, rechnet der Verband der Informatiklehrer vor. Katja Boos ist eine von ihnen und will Vorbild sein, dass mehr Mädchen in die Informatik einsteigen.
Ich freue mich auf das neue Unterrichtsfach und finde es toll, dass jetzt alle Schüler erreicht werden und da geschult werden, weil ich das für sehr, sehr wichtig halte.
Eine Reportage von Wolfgang Brauer. Aber was sagen eigentlich die Experten zum neuen Schulfach Medienbildung und Informatik? Wir haben beim Digitalverband Bitkom nachgefragt und mit Luis Erkenbrecht gesprochen. Er ist dort Bildungsexperte. Herr Erkenbrecht, ist das neue Fach ein richtiger Schritt, auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vorzubereiten?
Auf jeden Fall ist das ein richtiger Schritt. Wir sehen weiterhin einen großen Fachkräftebedarf, gerade bei IT-Fachkräften. 2025 fehlten über 100.000 IT-Fachkräfte in deutschen Unternehmen. Deswegen begrüßen wir das grundsätzlich sehr, dass Baden-Württemberg auch dieses neue Fach auf den Weg bringt. Und was wir auch begrüßen, ist, dass das Fach schulformübergreifend angelegt ist. Denn wir sehen, es gibt einen großen Fachkräftebedarf auch an IT-Fachkräften mit dualer Ausbildung. 37% der neu eingestellten IT-Fachkräfte aktuell in deutschen Unternehmen haben so eine duale Ausbildung. Das ist deutlich mehr als mit einem Hochschulabschluss. Deswegen auch sehr gut, dass das neue Fach schulformübergreifend angelegt ist.
Das klingt jetzt alles sehr positiv, aber es gab ja auch Kritik vom Digitalverband. Was hätten Sie denn zum Beispiel anders gemacht?
Also wichtig ist auf jeden Fall, dass ab der Klasse 8, wo wir jetzt ja noch nicht so genau wissen, welche Inhalte dann dieses Fach genau haben wird, ein klarer Fokus auf dem Thema Informatik liegt. Im Optimalfall wünschen wir uns eigentlich 6 Wochenstunden in der Klasse 5 bis 10 reiner Informatikunterricht. Jetzt wird das neue Fach ja so ausgelegt, dass Informatikunterricht erst richtig ab der 7. Klasse beginnt. Das würden wir uns generell in Zukunft eine Ausweitung wünschen, und es muss jetzt bei der Ausgestaltung des Faches dann auch ab Klasse 8 darauf geachtet werden, dass da informatische Inhalte auf jeden Fall im Fokus stehen.
Das heißt, müssen das vielleicht am Ende eigentlich 2 Fächer sein, Informatik und als Extrafach Medienkompetenz?
Für uns als Digitalverband ist wichtig, dass beide Themen in der Schule stattfinden. Informatische Bildung hat auch Anteile von Medienkompetenz. Gerade wenn man lernt, Algorithmen zu verstehen und zu programmieren, dann ist das auch ein Anteil von Medienkompetenz. Wichtig ist, dass beide Elemente stattfinden. Und was natürlich dabei wichtig ist, dass die anderen Fächer sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, Medienkompetenz, das findet nur im Fach Medienkompetenz statt. Nein, auch in Englisch, auch in Mathe, auch in Deutsch muss weiterhin Medienkompetenz unterrichtet werden, und es muss weiterhin auch als fächerübergreifende Aufgabe verstanden werden, Schülerinnen und Schüler für die digitale Welt fit zu machen.
Jetzt kommt von den Lehrerverbänden aber auch Kritik an der Vorbereitung, dass es zum einen noch keinen Bildungsplan gibt und dass es auch zu wenige Fortbildungen für die Lehrkräfte dafür gibt. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt? Muss man das ganz in Ruhe vorbereiten, oder sagen Sie, wir sind eh schon so spät dran, wir müssen dieses Thema jetzt halt einfach mal anfangen in der Schule?
Informatikunterricht hatte immer ein Henne-Ei-Problem. Wenn es nicht Pflichtfach war, dann war es nicht so attraktiv, gezielt viele Lehrkräfte dafür auszubilden. Um es ein Pflichtfach zu machen, braucht es viele Lehrkräfte. Also irgendwann müssen wir den Anfang schaffen. Für uns ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Lehrkräfte mit ausreichenden Fortbildungen unterstützt werden. Wir brauchen gut ausgebildete Informatiklehrkräfte im Schuljahr 2023/24. Das sind die letzten Daten, die uns vorliegen. Gab es in Baden-Württemberg nur 679 ausgebildete Informatiklehrkräfte. Das ist deutlich zu wenig. Da muss in den nächsten Jahren nachgelegt werden. Weiterbildung bestehender Lehrkräfte, der Quereinstieg in den Lehrkräfteberuf sind da wichtige Anknüpfungspunkte. Und beim Thema Fortbildung, gerade für digitale Kompetenzen, da machen wir uns dafür stark, dass der Digitalpakt 2.0, der ja im nächsten Jahr auf die Strecke kommen soll, auch dafür genutzt werden kann, Lehrkräfte flächendeckend mit Digitalkompetenzen auszustatten.
Muss man denn sagen, ohne Eigeninitiative geht's nicht? Denn auch wenn man heute eine Fortbildung macht, kann man ja eigentlich sagen, so wie die digitale Welt voranschreitet, ist die in einem Jahr auf jeden Fall schon veraltet. Das heißt, reichen Fortbildungen, oder muss man da sagen, die Lehrkräfte müssen private einfach auch noch viel mehr machen und dranbleiben bei KI und was es da alles gibt?
Das ist natürlich immer beides. Natürlich, die digitale Welt verändert sich sehr schnell weiter. Man muss immer versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben. Und gerade wenn es darum geht, dass die Lehrkräfte sich ja auch mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen müssen, dann ist das immer ein persönlicher Aufwand, sich mit den Schülerinnen und Schülern in den Dialog zu treten, sie zu fragen, was ihnen gerade in der digitalen Welt begegnet, welche Realitäten sie dort haben, welche Fragen und Herausforderungen ihnen begegnen. Das ist immer ein wichtiger Bestandteil davon, gute Medienbildung machen zu können. Aber das grundsätzliche Rüstzeug, das muss natürlich in so einer Fortbildung auch für Lehrkräfte bereitgestellt werden.
Wie sieht es denn eigentlich im Vergleich mit anderen Ländern aus? Gibt es da Länder, wo Sie als Digitalverband hinschauen und sagen, die machen das richtig gut, da können wir uns irgendwas von abschauen?
Also ein Standardbeispiel, das sind natürlich die skandinavischen Länder, die beim Thema digitale Bildung sehr weit vorne sind. Finnland und Dänemark sind immer Standardbeispiele, die man sich gut anschauen kann. Was wir sehen ist, gerade wenn es Länder gibt, die das Pflichtfach Informatik haben, dann schaffen sie es auch im IT-Bereich deutlich mehr Frauen in IT-Jobs zu bringen. Das ist ein großes Problem in Deutschland. Derzeit sind nur 18% aller IT-Jobs mit Frauen besetzt. Und wenn früh angesetzt wird mit einem Pflichtfach Informatik, das wirklich alle erreicht, dann zeigen sich in diesen Ländern auch, dass dann in den späteren IT-Jobs auch deutlich mehr Frauen präsent sind. Also früh begeistern für Informatik und für digitale Jobs, das ist das Rezept, was man aus dem Ausland lernen kann.
Sagt der Bildungsexperte bei Bitkom, Luis Erkenbrecht. Wir kommen zu einem anderen Thema. Mit dem obligatorischen O zapft is ist heute das Oktoberfest in München gestartet. Doch neben der Wiesn in München gibt es immer mehr regionale Ableger mit Bier, Blasmusik und dem passenden Trachtenlook. Hauptsaison also für den Dirndl-Store in Schweppenhausen bei Bad Kreuznach. Mehr als 400 Kilometer nordwestlich von München verkauft Inhaberin Britta Benders seit 20 Jahren erfolgreich Dirndl, Schürzen und Lederhosen an ein bemerkenswert breites Publikum. Reporterin Sabine Geipel hat sich diesen besonderen Arbeitsplatz mal angeschaut.
Hereinspaziert.
Wer den von außen unscheinbaren Eckladen an der Hauptstraße in Schweppenhausen betritt, erwartet fast mit einem zünftigen Grüß Gott begrüßt zu werden. Dicht an dicht hängen hier Lederhosen an einer Kleiderstange. Ein ausgestopfter Hirschkopf schaut von der Wand. Im Minikühlschrank steht bayerisches Helles Kalt. Außerdem Dirndl in allen Formen und Farben. Von schlicht bis raffiniert. Mittendrin selbst im traditionellen dunkelblauen Dirndl mit Ausschnitt und Schürze und zusammengebundenen rötlichen Haaren, Inhaberin Britta Benders.
Ich wollte als Kind immer ein Dirndl haben,
sagt die gebürtige Aachenerin. Den Traum habe sie sich aber erst mit Ende 20 erfüllen können, über eBay, damals noch zu den Anfangszeiten des Online-Auktionshandels.
Ich habe dann immer mehr gekauft und irgendwann musste ich die ja noch wieder verkaufen, weil es einfach zu viele waren. Und da ich schon eine Kamera hatte, funktionierte das wunderbar. Die Leute haben sehr viel bei mir gekauft. Ja, und wie das dann halt so kommt, wenn man mit so Sachen sich beschäftigt, habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, mich damit selbstständig zu machen.
Ihr half damals die Berufserfahrung, die sie zuvor in einer Modefirma gesammelt hatte. Seit 20 Jahren betreibt Benders nun den Dirndl-Store am Rande des Hunsrücks. Aus dem einstigen Onlinehandel ist über einen Wohnzimmerverkauf schließlich ein Ladengeschäft entstanden. Mit dem Boom der Oktoberfeste, aber auch für private Feiern würden Dirndl gesucht oder inzwischen gerne auch in Tracht geheiratet.
Tracht ist irgendwie dieser Inbegriff von bayerischer Gemütlichkeit, schön irgendwo hingehen, Geselligkeit. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch dazu treibt. Vielleicht ist es auch wieder eine gewisse Verbundenheit zu alten Traditionen, die dazu führt, dass man sowas wieder gerne anzieht. Vor allen Dingen, wenn man auch sieht, es gibt eigentlich keine Frau, die in einem Dirndl nicht gut aussieht.
Ihre Kundschaft kommt aus dem Umkreis von 50 Kilometern, schätzt sie. Aber auch Amerikaner sind dabei, Holländer auf der Durchreise. 10 Wochen nur hat der Laden im Jahr geöffnet, von Ende August bis Ende Oktober. In den anderen Monaten arbeitet Britta Benders als persönliche Assistentin für eine körperbehinderte Frau. Aktuell geht es im Dirndl-Store aber zu wie im Taubenschlag. Vor allem weibliche, aber auch immer mehr männliche Kunden drängeln sich in dem kleinen Geschäft in allen Altersklassen.
Ich hätte gerne so ein ganz schlichtes. Ich hatte lange eins mit Glitzer auch und hätte gern mal so ein ganz einfaches, ganz schlichtes.
Linda Weingärtner ist mit ihrer Mutter aus der Nähe von Bad Sobernheim gekommen. Die junge Frau möchte sich für die anstehenden Oktoberfeste in der Region ausstatten.
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich jemand, ich trage nie Kleider. Und so das Dirndl ist das Einzige, was ich im Jahr so trage als Kleid. Und da will man sich einmal richtig schön fühlen. Und deswegen ist das Dirndl da die perfekte Lösung.
Die perfekte Lösung zu finden. Darum geht es auch Britta Benders und ihren inzwischen 8 Mitarbeiterinnen.
Und so ein Dirndl ist fast wie ein Brautkleid. Das muss einfach richtig sitzen. Und oft stehen die dann zwischen 2 Größen. Ist die Taille ein bisschen zu eng, der Busen ein bisschen zu weit oder umgedreht. Und dann passe ich das dann halt an, damit es dann halt auch wirklich nachher perfekt sitzt.
Sagt die Dirndl-Store-Chefin. Vormittags verbringt sie daher oft noch Stunden an der Nähmaschine. Abends sei sie dann oft zu müde, um selbst noch aufs Oktoberfest zu gehen.
Aber ich persönlich trage privat auch gerne Tracht. Immer, wenn irgendwas ist, wo man festlich gekleidet sein muss, ist für mich eigentlich klar, ich ziehe einen Dirndl an. Das ist ganz normal für mich.
Ein Bericht von Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert. Unser Hörer Frank aus Landau schreibt: Mein Arbeitgeber glaubt, dass ich nicht wirklich krank bin und hat mir daher für den Monat Mai 2025 keinen Lohn ausgezahlt. Ich kann jetzt meine Miete nur bezahlen, weil ich noch Rücklagen habe. Ist das rechtens?
Das ist nicht rechtens. Sind Sie infolge einer Krankheit arbeitsunfähig und legen Sie auch eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor, ist der Arbeitgeber verpflichtet, Ihnen für die Dauer von 6 Wochen Entgeltvorzahlung zu leisten. Wenn er Zweifel an Ihrer Arbeitsunfähigkeit hat, muss er den medizinischen Dienst der Krankenkassen einschalten, der dann Ihre Arbeitsunfähigkeit überprüft.
SWR 1 Arbeitsplatz. Schickt uns eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR 1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
SWR 1 Arbeitsplatz.